Herr Jörg hat dafür gebetet, dass wir nun uns die Zeit nehmen dürfen unter Gottes Wort. Und ich beim EBTC bin, dann darf ich auch manche Predigten von den Schülern bewerten. Ich sage denen immer, dass sie darauf achten müssen, am besten nicht Fußballillustrationen am Anfang zu nehmen, weil die in der Gemeinde nicht jeden ansprechen. Und können nicht jeden so abholen, sage ich mal, und nun mache ich es doch irgendwie selber. Du musst jetzt vorstellen, für manche ist es einfacher, für manche nicht, du gehörst zu einer Fußballmannschaft. Ihr habt das Spiel gestern, sagen wir einfach mal, mit 4:3 gewonnen. Bei eurem ersten Training hält der Trainer dann seine Ansprache, nachdem ihr dieses Spiel gewonnen hat. Er sagt euch, ihr zwei, ihr habt gespielt, aber ich habe euch genauso aufgestellt. Ihr seid an dieses Ziel gekommen, zu dem Gewinn, weil ihr nach meinem Plan gehandelt habt. Und hey, macht euch keinen Kopf um die Fehlpässe und um die Ballverluste, die ihr erlitten habt. Ich habe euch genauso aufgestellt. Meine Taktik ist aufgegangen. Am Ende seid ihr zu dem gekommen, was ich geplant habe. Und auch als ihr im Spiel eure Entscheidung getroffen habt und in den Momenten sogar gegen den Torwart gewütet habt, dass ihr böse auf euren eigenen Torwart gewesen seid, ihr seid am Ziel angekommen. Und nun geht raus, berichtet es den Reportern, dass ihr diesen großen Sieg errungen habt. Ihr seid angekommen. Und die Spieler gehen dann zunächst auf ihren Torwart zu, nehmen ihn in den Arm, bitten um Verzeihung dafür und gehen dann zum Trainer und danken ihm für diese wunderbare Taktik, für den Plan, der aufgegangen ist. Und ganz ähnlich ist es auch bei Josef damals geschehen, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat. Wir haben auch einen großen Plan, der dahinter steht. Wir haben auch böse Entscheidungen, die dahin geführt haben. Und doch ist Gott am Ziel seines Planes angekommen. In unserem heutigen Bibeltext aus 1. Mose 45 werden wir uns noch einmal mit dem Thema der Führung Gottes beschäftigen. Uns damit vertraut machen und sehen, wie er am Ziel angekommen ist. Ja, schlagt eure Bibeln auf, wir lesen Gottes Wort, 1. Mose 45, Vers 1. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn her standen, und er rief, lasst jeder Mann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihnen, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert, werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht. Du sollst im Land Goschen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Söhne, die Söhne deiner Söhne, deine Schafe, deine Rinder, alles, was du hast. Und ich will dich dort versorgen, denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot. Ich will dich versorgen, sodass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und eilt und bringt meinen Vater hier herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. und herzlich küsste er alle seine Brüder und er weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Und das Gerücht, und da werden wir beim nächsten Mal dann weitermachen, wurde im Haus des Pharao gehört. Und man sagt, Josefs Brüder sind gekommen. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes. Totgeglaubte leben länger, sagt man. Und für die Brüder war das echt ein Schock. Und doch steht alles unter dem großen Plan. Und deswegen werden wir uns noch einmal mit diesem Thema auseinandersetzen. Gottes Führung kommt ans Ziel. Genau das ist es, was hier passiert. Wir haben dann schon vor einigen Monaten vorausblickend uns das angeschaut und jetzt ist es soweit. Und werden heute uns das große Ganze nochmal anschauen und ja, es ist schon wieder genau dieser Titel. Aber ich glaube, diese Wahrheit, die müssen wir in unser Herz hinein gehämmert bekommen. Warum? Weil sie absolut alltagstauglich ist. Denn wenn das auch dein Gott ist, wenn du ihm vertraust, dann darfst du wissen, dass er mit deinem persönlichen Schicksal an sein gutes Ziel kommt. Er ist souverän, er hat diesen großen Plan nicht nur kreiert, sondern er führt ihn auch aus, er bringt ihn zum Ziel. Und wenn du das mehr und mehr verinnerlichst, dann werden die Alltagssorgen, ob sie nun groß oder klein sind, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Im Licht dieses souveränen Handeln Gottes. Wie er alles zum guten Ziel bringt. An der Geschichte von Josef sehen wir das und darum wünsche ich mir heute, dass wir am Ende dabei rauskommen und sagen, ja, das ist mein Gott. Er ist souverän. Er führt auch mein Leben. Ihm kann ich ganz vertrauen. Und dazu werden wir uns diesen Text unter zwei Aspekten anschauen. Seelsorgerliche Ermutigung mit dem Blick auf Gottes Souveränität, wie Josef hier seine Brüder ermutigt zum Ende und den Blick lenkt auf Gott. Und wie es am Ende dann die vollständige Versöhnung auch nach dieser Aussprache ist, mit Blick auf den weiteren Plan Gottes. Wie er sieht, wie das Volk oder wie er erstmal seine Sippe herkommen muss, damit das Volk am Leben bleibt. Und so gibt Josef sich seinen Brüdern zu erkennen. Sie erstarren und er ermutigt sie und er blickt auf Gott. Und das ist so wunderbar in diesem Abschnitt und ich habe das einfach mal so genannt, Mikroführung. Das ist auch gleichzeitig das Ende dieser seelsorgerlichen Läuterung am Herzen der Brüder, wo wir auch schon vor einigen Wochen uns das angeschaut haben, wie an ihren Herzen gearbeitet wird. Und beim letzten Mal hat Jörg uns noch gezeigt, wie diese letzte Prüfung nochmal ihnen auferlegt wurde. Helmut Frey sagt, das Ziel der Seelsorge Gottes ist hier gekommen, die Läuterung in Begnadigung. Die Brüder stehen voller Gnade vor Josef. Sie werden nicht gerichtet, sondern sie werden empfangen. Und das ist in dieser Begebenheit, die vier Kapitel, 42 bis 45, diese Mikroführung, wie Gott es gelenkt hat bis zu diesem Punkt. Josef als Werkzeug geradlinig und nun hier auch voller Liebe. Er wusste nämlich, dass dieser Weg notwendig sein würde, damit die Brüder zur Erkenntnis ihrer Sünde kommen und damit am Ende die Versöhnung steht. Und seit wir die Geschichte Josefs betrachten, ich habe es mal so genannt, die Makroführung, stehen wir eigentlich unter diesem Aspekt, ein großes Volk am Leben zu erhalten. All das diente dazu, diese Führung, auch diesen Niedergang Josefs nach Ägypten, wo er immer tiefer gesunken ist gewissermaßen und jetzt aber hochgeht und in der Verherrlichung steht, so treibt Gott die Heilslinie voran. Er schützt die Identität seines Volkes, er hält sie am Leben, eben dadurch, dass Josef vorausgesandt wurde nach Ägypten. Das ist diese große Perspektive, die wir auch am Ende in 1. Mose 50 noch sehen. Gott und seine Führung. Er kommt ans Ziel. Und dieser Abschnitt wird ja eingeleitet eben durch dieses herzliche und laute Weinen von Josef, eben nach diesem Statement von Judah, der gesagt hat, ich gebe mich stellvertretend hin für meinen Bruder Benjamin. Und so ist diese Geschichte an diesem Punkt geführt worden und wir schauen uns das an und sehen, wie Josef anknüpfend an diese Rede von Judah reagiert. Ja, gerade Judah war es ja, der ihn 20 Jahre zuvor verkauft hat oder diesen Plan den Brüdern offenbart hat. Aber in ihm hat ein Umdenken stattgefunden. Ja, Judah hat erklärt, wie sie diese alte Schuld erkannt haben. Und er sagte dann in Kapitel 44, Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Judah hat erklärt, dass er sich zum Bürgen für Benjamin macht, dass er sich als Stellvertreter hingibt. Josef sieht diese aufopfernde Liebe für seinen eigenen Bruder. Vor 22 Jahren hätte er das für Josef nicht getan, eher das Gegenteil. Und die Brüder, so hat Jörg uns auch aufgezeigt, gehen freundlich und gut mit Benjamin um, trotz dieser Bevorzugung durch Josef. Trotzdem, dass Josef ihm nochmal 5-mal so viel gegeben hat. Aber die Brüder waren nicht neidisch wie bei Josef, sondern sie treten als Brüder auf. Das alles ist für Josef der vollgültige Beweis dafür, dass in ihrem Herzen eine Sinnesänderung, eine Bekehrung gewissermaßen stattgefunden hat. Ihre Herzen wurden geläutert, gereinigt. Und nun konnte sich Josef nicht mehr bezwingen. Er steht vor ihnen und er muss weinen. Und er schickt alle raus. Er schickt alle raus und sagt, nur meine Familie darf bleiben. Nur wir hier dürfen Anteil nehmen an das, was dort geschehen ist. Diese Zerrissenheit, die Emotionen, ja Josef, wie er sich verletzlich macht an dieser Stelle, er weint so laut, dass alle es mitbekommen, dass es sogar zum Pharao geht und er sagte dann zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und sie konnten ihm nicht antworten, Vers 3, sie waren bestürzt vor ihm. Ja, der Schleier, er fällt, hinter dem sich Josef all die Zeit versteckt hatte, wo er sich bewusst fremd gestellt hatte. Und nun hin zur Versöhnung durfte er das enthüllen. Und dieser erste Satz, ich bin Josef, ich weiß nicht, das muss irgendwie eingeschlagen haben wie eine Bombe, aber eine Bombe, die nicht explodiert ist, sondern er implodiert ist. Sie hatten einfach keine Rede mehr, sie konnten nichts mehr sagen. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei uns wäre, wir uns allerhand Fragen stellen, wie kann dieser ägyptische Mann sagen, dass er Josef ist, woher kennt er überhaupt den Namen unseres Bruders, wir haben ihn ja nicht genannt, wir haben nur von ihm gesagt, wenn er das wirklich ist, warum hat er uns so hart behandelt? Ich weiß es nicht. Josef geht direkt weiter. Er fragt diese Frage, lebt mein Vater noch? Ähnlich hat er sich schon mal gestellt, lebt euer Vater noch, aber jetzt mein Vater. Er sagt, ich bin es doch, lebt mein Vater noch. Und die Brüder, sie stehen dort, sie können nichts sagen. Ihr eigenen Bruder, den sie tot geglaubt haben, den sie selbst vor über 20 Jahren in Todesangst verkauft haben, er steht dort, lebendig. Und sie vom Blitz getroffen, sie fallen aus allen Wolken, sie können nichts sagen. Sie waren bestürzt und ihr Herz, es musste erfrischt werden, es musste erbaut werden, es musste getröstet werden. Es musste gerade gerückt werden mit einem richtigen Blick. Und das sehen wir in den kommenden Versen, ich lese nochmal ab Vers 4. Trete doch zu mir heran, und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert, werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Sie treten vor Josef, sie treten dicht heran. Sie sehen es, wer er ist. Und noch einmal sagte ich bin es, Josef. Dann erklärt er seine Stellung, ich bin euer Bruder und auch, was ihr alles erlebt habt, ich bin nicht euer Richter. Am Ende, in Kapitel 50, sagt er das nochmal. Nicht ich, Gott entscheidet. Ich werde nicht mich über euch stellen. Ich bin euer Bruder. Und doch legt er nochmal die Hand auf diese Wunde, die sie hatten. Er sagt, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und das muss so gerüttelt haben an dem Herzen dieser Brüder, dieser gehasste Bruder, den sie verkauft hatten, dessen Gnadenschreie sie ignoriert hatten, dessen Seelenangst sie gesehen hatten und ihnen war es egal. Und jetzt war eine ganz andere Situation. Sie haben das erkannt, dass sie falsch gehandelt haben, dass sie gesündigt haben. Aber ihnen kommt das noch vor und sie wissen nicht, wie Josef reagiert. Und Josef weiß, er muss diese seelsorgerliche Arbeit am Herzen beenden. Er baut sie auf, er ermutigt sie. Josef hat nämlich das große Ganze hinter dieser Geschichte erblickt. Die souveräne Führung Gottes. Er spricht hier Worte aus einem liebenden, aus einem vergebenen Herzen. Er weiß, Gott hat das Zepter in der Hand, nicht ich. Und darum führt er diese Arbeit an ihrem Herzen zu Ende und er hilft ihnen, diese bereute Schuld ganz zu überwinden. Zu einer Einstellung zu kommen und zu sehen, es ist Gott am Wirken. Und er möchte sie zu der Erkenntnis führen, es ist Gott, der das alles wunderbar geführt hat. Und die Verse 5 bis 9, sie beschreiben das Wirken in der Heils- und in der Weltgeschichte. Und wie hier beschrieben wird, diese Wechselbeziehung zwischen dem Wirken Gottes und dem Agieren des Menschen. Ja, Gott kalkuliert es mit ein. Und so sagt er seinen Brüdern, hey, ermutigt sie, seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert, seid nicht beunruhigt über das, was geschehen ist. Es ist keine Bosheit in seinem Herzen, kein Zorn in seinem Herzen, das muss man sich vorstellen. Und er sagt, werdet nicht zornig auf euch selbst. Wörtlich steht da, es werde nicht heiß in euren Augen. Dass sie sich keine Vorwürfe machen, dass sie glühen. Und das ist Gnade, das ist Demut, das ist Vergebungsbereitschaft. Das ist ein großes Vorbild, was wir hier sehen, der auf das große Vorbild Jesus selbst hinweist. Der das in Perfektion gelebt hat, diese Gnade, Demut und Vergebungsbereitschaft. Josef führt seine Brüder zur Ruhe und zum Frieden. Und so ist es meisterlich, wie er ohne Bitterkeit im Herzen das vor sie bringt. Wie er sie ermutigt, hey, ich bin euer Bruder, ihr seid meine Brüder. Seid nicht zornig auf euch, Gott hat das alles geplant. Er hat auch die Sünde, die die Brüder begangen haben, das muss man beim Namen nennen, es war Sünde, sie haben Josef gehasst. Sie haben ihn am liebsten tot sehen wollen, sie haben ihn verkauft in die Sklaverei. Aber nur so konnten die Träume wahr werden, dass Josef dort steht, vor ihnen und sie werfen sich vor ihm nieder. Und wir, die wir das lesen, wir geraten tiefer und tiefer hinein in Gottes Plan. Tiefer hinein in die Schau, in den Gang der Heilsgeschichte. Warum? Denkt an das große Ganze. Sie mussten überleben. Sie mussten überleben, weil Gott es versprochen hat, aus euch wird ein großes Volk werden. Sie mussten überleben. Und ich weiß nicht, uns fällt es ja manchmal schwer, auch nur 5 Dinge im Blick zu behalten und alle gleichzeitig irgendwie untereinander zu kriegen. Alle Hüte quasi zu tragen, die dann das Leben so mitgibt. Für Gott gar kein Problem. Der hat sämtliche Menschen im Blick und hier nur in der Geschichte der Brüder hat alle im Blick. Und er führt alle hin zu seinem Ziel. Und damit ist diese Rettung hier, die gemeint ist, ist diese Rettung, wie er sein Volk vor dieser Hungersnot rettet und wie er dann weiter seinen Heilsplan verfolgt. Sie wohnen in Ägypten und auch dort wird es nochmal eine große Rettung geben. Eine Rettung hinaus aus der Knechtschaft und Sklaverei in Ägypten. Das ist Gott. Der führt es. Und so erklärt Josef das Ganze in den Versen 6 und 7. 2 Jahre ist die Hungersnot, es dauert noch 5 Jahre. Und noch einmal sagt er, Gott hat mich für euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen, um euch ein Leben zu erhalten für eine große Rettung. Gott musste so handeln. Die Hungersnot war da, natürlich. Gott hat auch diese Hungersnot so gegeben. Und es ist schon 2 Jahre so und sie wird noch 5 Jahre dauern. Und deswegen erklärt Josef hier die Gegenmaßnahme. Er sagt, Gott hat mich deswegen vor euch hergesandt. Um euch einen Rest zu setzen, um euch zu erhalten, euer Leben, euren Stamm zu erhalten, eure Nachkommenschaft zu erhalten, das Fortbestehen eures Geschlechts, euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Es ist wunderbar, wie Gott das im Blick hat. Gottes Führung kommt ans Ziel. Und das wünsche ich mir, dass wir das mehr und mehr begreifen. Ja, diese Wahrheit, dass wir sie verstehen und verinnerlichen, das ist derselbe Gott, der auch heute lebt, mit dem du lebst. Und das ist so wunderbar und in manchen Lebensabschnitten scheint es uns aber eben nicht so wunderbar. In manchen Lebensabschnitten stehen wir da und denken, was ist das? Warum geschieht das? Und ich denke, Josef wird es vielleicht auch an manchen Punkten erstmal nicht verstanden haben. Er landet unschuldig im Gefängnis. Darum dürfen wir auch teilnehmen an dieser seelsorgerlichen Ermutigung hier, dass unser Blick auch wieder korrigiert wird. Dass wir den Blick weg von den vergangenen Dingen lenken, hin darauf, was Gott tut und was er getan hat, bis zu dem Punkt, wo wir heute sind. dass wir wegschauen von den Dingen, die schiefgelaufen sind, wo du falsch gehandelt hast, wo du falsche Prioritäten gesetzt hast, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast, ja, auch wo du gesündigt hast. Und nein, versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, dass wir unsere Sünde vor Gott bringen, dass wir sie bekennen, dass wir reinen Tisch machen. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und deswegen können wir dann aber auch sagen, dass wir nicht mehr daran knabbern müssen in unserem Leben, dass wir uns nicht mehr runterziehen. Das ist Satan, der sagt, aber guck mal da. Und wir sagen, nein, es ist Jesus, der mir vergeben hat. Und ich habe das schon vor ihm gebracht. Unsere Beziehung ist in Ordnung. Und das ist kein billiger Trost, es ist keine Ablenkung, dass wir auf Gottes Souveränität blicken, auf seinen Plan blicken, auf das blicken, was er tut. Es ist wichtig, dass wir diesen Fokus bekommen und verstehen, das ist unser Gott. Und es ist seine großartige Eigenschaft, souverän. Können wir uns gar nicht vorstellen, dass er Leben lenkt, dass er das heute noch tut. Deswegen rufe ich dich auf, vertraue dich ganz dem souveränen Gott an. Mehr und mehr. Dass du mehr und mehr in deinem Alltag sagst, ja, auch in den Situationen, auch da. Auch das möchte ich aus seiner Hand nehmen. Gottes wunderbare Führung ist größer als menschliche Pläne. Die Bibel macht klar, er ist gerecht und heilig, er ist rein und er macht keine Fehler. Er kalkuliert aber die Sünde mit ein, wenngleich er nicht der Urheber derselben ist. Er gebraucht die Natur, um Menschen dahin zu treiben, wo er sie haben will. Hier die Hungersnot. Und ich möchte dich fragen, inwiefern bist du davon überzeugt, dass Gott souverän ist? Ich denke, die meisten würden sagen, ja, ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Plan hat, dass er die Geschichte lenkt, aber was, und das ist die entscheidende Frage, was bedeutet das für deinen Alltag? Was bedeutet das Tag für Tag in deinem Leben, dass du davon überzeugt bist? Ich denke, als allererstes sollte diese hohe Sicht von Gott dich in eine Ehrfurcht treiben, auch in die Anbetung treiben, dass du Gott dafür dankst, dass er das tut, dass er den Blick hat. Dass er, so steht es auch in Jesaja 55, ein paar Verse vorher, was Jörg vorgelesen hat, so viel höhere Gedanken und Wege hat als wir überhaupt. Niemand hat ihn in seinem Plan beraten. Sein Ratschluss ist unerforschlich. Seine Wege unaufspürbar. Niemand hat ihm vor etwas zum Verdienst gegeben. Alles ist von ihm. Alles besteht durch ihn. Alles ist zu ihm hin. Gott ist Beginn, Mitte und Ende. Es gibt in dem Sinne keine Zufälle, außer was Gott zufallen lässt. Es gibt kein Glück 50-50. Karma. Nein. Es gibt Gott. Und das allein zählt. Alles ist von ihm und durch ihm und zu ihm hin. Und Gott hat diesen ewigen Vorsatz geschaffen und er führt hindurch. Und dieses Denken, es soll und kann jede Sekunde unseres Lebens prägen in unserem Alltag. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir heute ermutigt sind und neu darüber nachdenken und das hineintransportieren und wissen, egal was morgen, was heute noch geschieht, Gott hat es im Blick. Gott sieht es. Und unser Problem ist, Tobias sagt das auch auf dem Hauskreis, wir vergessen oft. Wir vergessen oft und deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern und dass wir auch solche Bibelstellen haben, wo wir das sehen, dass Gott zu seinem Ziel kommt, dass er souverän ist und dass wir nicht auf unsere Nöte blicken, auf unsere Sorgen blicken, dass wir uns nicht davon einlullen lassen, dass wir sie nicht an uns heranknabbern lassen. Wir brauchen diese seelsorgerliche Ermutigung gegenseitig, zu sagen, hey, blicke auf Gott, hey, ich bete mit dir, wir vertrauen uns diesem Gott an. Blicke auf den souveränen Gott. Vergiss niemals, er hat einen Plan für dein Leben und er wird das gute Werk, was er in dir, in euch begonnen hat, vollenden auf den Tag Jesu Christi. Und Josefs Rede im Anschluss, sie geht noch ein bisschen weiter. Er sieht hier einen Plan, wie es weitergehen soll. Er sieht, dass sein Vater nach Ägypten kommen soll, seine ganze Sippe. Und am Ende unseres Abschnitts wird es noch einmal zu einer Aussprache kommen. Und das habe ich beides unter dem Punkt gefasst, eine vollständige Versöhnung mit Blick auf Gottes Plan. Vers 8, da sagt er nochmal, nun, fasst zusammen, nicht ihr habt mich hergesandt, sondern Gott. So oft wird das hier bekräftigt. Das ist kein Zufall, das ist wichtige Wiederholung. Das ist wichtig. Ja, nicht die Brüder sind Urheber der Sendung Josefs, wenngleich sie die Tat ausgeführt haben, sondern Gott ist es. Gott hat das getan, um ein großes Volk am Leben zu halten, die Makroführung. Wenngleich ihr Handeln Schuld ist, die bekannt werden muss und die zur Versöhnung geführt werden muss. Und das ist diese Mikroführung. Und dafür hat Gott diesen Plan gefasst dann in Ägypten, dass er Josef zum Obersten in Ägypten, nur noch der Pharao stand über ihm, aber hier wird beschrieben, dass er zum Vater des Pharaos gemacht wurde. Ja, er kümmert sich um alles. Zum Herrn des Hauses des Pharaos. Er wurde zum Herrscher über das ganze Land Ägypten gemacht. Alle Entscheidungen, die getroffen werden, werden durch Josef getroffen. Es ist unglaublich, dass ein hebräischer Sklave so eine Stellung einnimmt. Und Gott führt das. Und Josef, er hat diesen Plan der Rettung verstanden. Er hat diesen Plan gesehen, dass seine ganze Familie gerettet werden muss. Josef denkt an seinen Vater, an seine Brüder und er schickt sie zurück mit dieser Botschaft, die wir hier lesen. Ja, dass sie erklären, dass Josef lebt und dass sie erklären, was alles hier geschehen ist und dass es einen Grund hat. Josef muss gewusst haben, dass es Gottes Plan entspricht, dass seine Familie nach Ägypten zieht. Ja? Und damit, und das ist so interessant, und das könnt ihr mal aufschlagen, 1. Mose 15, Vers 13, geht aus Gottes Sicht eine weitere Tür offen auf seinem Weg, den er geplant hat. Da hieß Abraham noch Abraham, so lange ist das her. Und Gott hat ihm eine Sicht gegeben, wo hier die Tür weiter offen gemacht wird. 1. Mose 15, Vers 13. Und er, Gott, sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Ja, seht ihr diesen weiteren Plan, den Gott schon weit vorher gespannt hat? Wie er sagt, dieses Volk, es muss nach Ägypten kommen. Und wo wohnen sie? Im Land Goschen. Und im 2. Mose wird berichtet, ja, da wohnen sie dann immer noch. Im Land Goschen, da wo es nicht dunkel wurde, als die Finsternis kam. Eine weitere Tür geht auf in Gottes souveräner Führung nach seinem Plan. Und mit Vers 10 in unserem Text wieder zurück wird deutlich, dass er diesen Plan gefasst hat. Die Familie soll kommen, die ganze Sippe soll kommen, die Söhne, die Enkel von Jakob, alles was er besitzt soll kommen. Und so gibt er ihm mit Vers 11 dann noch diese große Sicherheit, die kann kein anderer ihm geben, außer Josef allein, weil er Autorität in Ägypten hat. Er sagt, ich kann und ich werde euch versorgen. Ich habe es hier in der Hand. Die Absicht ist, dass Jakob eben nicht verarmt. Ja, wir müssen uns vorstellen, er würde die nächsten 5 Jahre all seinen Besitz gewissermaßen hinein investieren in Nahrung, weil es keine Nahrung gibt. Wir lesen von den Ägyptern, dass sie sogar ihre Felder verkauft haben und so weiter, damit sie Nahrung bekommen. 5 Jahre dauert die Hungersnot. Und wie Jakob darauf reagiert, von einem 22 Jahre totgeglaubten Sohn etwas zu hören, das ist schon mal ein dickes Brett, davon werden wir dann nächstes Mal lesen, aber Jakob, er sollte Zeugen dafür hören, das lesen wir in den Versen 12 und 13. Das ist gewissermaßen das Sägeblatt, was dieses dicke Brett durchtrennen soll. Und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und eilt und bringt meinem Vater hierher herab. Und erst als Jakob die Wagen dann sieht, ist er überzeugt davon, das stimmt alles. Ja, wir werden uns das, Jörg wird das mit uns, so Gott will, nächste Woche dann anschauen. Und die Brüder, die 10, sie sehen, dass Josef Mund es redet. Es redet kein Dolmetscher mehr. Er redet in hebräischer Sprache und es ist der Mund ihres Bruders. Und Benjamin wird nochmal extra erwähnt, ja, Jakob wird ihm doch gewiss glauben. Und auch weitere Dinge werden genannt, die Herrlichkeit von Josef, die in Ägypten macht. Davon sollen sie berichten, wie herrlich alles ist, wo Josef lebt und was sie noch gesehen haben. Und Jakob wird sehen und er wird letztlich überzeugt werden. Und so ruft er jetzt, und das ist dann das Ende, die letzten beiden Verse, seine Brüder auf, sich zu beeilen, und zuvor müssen sie aber zu dieser Versöhnung kommen, zu dieser vollkommenen Versöhnung, diese Aussprache am Ende und dieses schöne Happy End gewissermaßen, dieses ineinander in den Armen liegen. Die Verse 14 und 15. Er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und er weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals und herzlich küsste er alle seine Brüder und er weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Also Josef hatte die Absicht, die ganze Sippe nach Ägypten zu holen, und dazu musste es zunächst diese Aussöhnung, diese Aussprache geben, und hier wird deutlich, dass Josef ihre Buße, ihr Umdenken gesehen und auch anerkannt hat. Dass er auf sie zugeht und dann zu dieser finalen Aussprache führt. Und hier ist es Zeit für diese tätige Liebe, für Zuspruch der Vergebung. Ja, zunächst fällt er seinem leiblichen Bruder Benjamin um den Hals und dort weint Josef und Benjamin weint an seinem Hals und er ist ganz herzlich und offenherzig, aber auch jetzt zu seinen anderen Brüdern. Bruder um Bruder bekommt fühlbar dieses Siegel aufgedrückt. Den Bruderkuss. Ich bin euer Bruder. Ihr seid meine Brüder. Wir wollen in Frieden zusammenleben. Und ich finde es so interessant, diesen allerletzten Satz. Warren Wiersbe, der Bibelkommentator, sagt dazu, es ist ein einfacher Satz, der Bände darüber aussagt, was er nicht berichtet. Ein einfacher Satz, der Bände darüber aussagt, was er nicht berichtet. Ja, in Vers 3 haben die Brüder kein Wort sagen können. Und hier kommt es zu dieser finalen Aussprache. Und Thomas Jettel, ein anderer Kommentator, sagt, ja, worüber reden sie wohl? Und er sagt, sie dürfen sich alles vom Herzen reden. Sie dürfen ihre Schuld bekennen. Das ist die einzige Basis der Vergebung, zur Wiederherstellung der Gemeinschaft. Bekennen der Sünde. Sinn und Zweck der Vergebung ist immer die Wiederherstellung der Gemeinschaft. Sie geschieht auf der Grundlage echter Umkehr, echten Bekennen von Sünde. Und so geschieht letztlich Versöhnung. Das ist vollständige Versöhnung, die hier nun geschlossen wird. Und diese war notwendig, dass Gottes Plan, der durch Josef ausgesprochen wird, sich erfüllen konnte. Dass die Sippe Jakobs in Ägypten in Frieden leben konnte. Dass sie dort Fremdlinge werden und letztlich 400 Jahre später von Gott in einer großen Art und Weise mit machtvollen Taten aus Ägypten herausgeführt werden können. Zur Versöhnung möchte ich an dieser Stelle nicht viel sagen, da hat Jörg uns ja vor zwei Wochen mit hineingenommen. Wir werden im Anschluss an die Predigt noch das Lied singen oder gleich das Lied singen, wie ein Fest nach langer Trauer. So ist Versöhnung, heißt es da. So muss der wahre Friede sein. Und auch interessant, in einer Strophe heißt es da, wie ein Wort von toten Lippen. Und so auch hier bei Josef. In ihren Augen war er tot. Aber da kamen Worte von seinen Lippen. Ich bin Josef. Und sie kommen zu dieser Versöhnung hin. Nun, mein Tenor heute, oder darum, worum es geht, ist, Gottes Führung kommt zu seinem Ziel. Er will Leben retten. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte. Und dafür sendet er seine Werkzeuge dahin, wo er sie braucht. Er sendet seine Leute dahin, an die Position, wo er sie haben möchte. Und diese ganzen Kapitel 42 bis 45, die haben uns ja gezeigt, wie diese Schuld aus dem Weg geräumt werden muss. Und Jörg hat uns letztes Mal damit hineingenommen, wie sie umgedacht haben und wie dieser Weg zur Versöhnung geebnet wurde. Wie ihr Herz vollständig umgekehrt ist, und diese ganzen Schritte nochmal von Anfang an, die möchte ich einmal nochmal kurz skizzieren, dass wir uns das nochmal vor Augen führen und dann ergriffen sind, hoffe ich, von dieser Führung Gottes, wie er diese Versöhnung durch Josef dann auch herbeigeführt hat. Ja, und das sind wichtige Schritte, die auch wir verinnerlichen müssen. da wo Schuld getan wurde, wie wir hinkommen zur Versöhnung.
Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen.
Wir haben zunächst gesehen, wie Josef sie in diese Zuchtmaßnahmen nimmt und wie sie dann durch diese Furcht auch letztlich zur Gottesfurcht gelangen. Das war der erste Schritt, dass sie gemerkt haben, das hat alles irgendwas mit Gott zu tun. Und daraufhin hatten sie auch Erkenntnis ihrer alten Schuld. Sie haben das verstanden, was sie getan haben in Anblick gegenüber Gott und auch gegenüber des Menschen, gegenüber ihrem Bruder Josef. Sie haben alle Handlungen, die sie getan haben, mit Gott in Verbindung gebracht. Dann wurden sie zu dieser finalen Herzensprüfung gebracht und sie haben Buße getan. Sie haben umgedacht. Da hat ein Umdenken stattgefunden. Und dann folgt dieses Aufeinanderzugehen, diese Aussprache am Ende, die Vergebung hin zur Versöhnung, da in grün schräg geschrieben. Und das ist gewissermaßen das, was ich am Anfang diese Mikroführung genannt habe. Dieser kleine Strang des Weges, der notwendig war. Diese seelsorgerliche Läuterung am Herzen der Brüder. Und in der Zwischenzeit hat auch Jakob ja selbst, das haben wir uns angeschaut, Läuterung an seinem Herzen erfahren. Dass er diesen Schatz Benjamin, den er um alles geliebt hat, um dessen Willen er alle Entscheidungen getroffen hat, losgelassen hat und freigegeben hat und ihn Gott anvertraut hat. Und dann, und das steht da drüber, und das habe ich einfach mal so skizziert, war dieser große Weg, den wir bis hierhin beschritten haben, seit wir 1. Mose 37 gelesen haben, auch bewusst dieses Runter und Rauf, dieser Abstieg Josefs und der Aufstieg Josefs. Wir haben von Josefs Träumen gesehen und von dem Hass der Brüder. Ihr kaltes Herz, ihre Gier am Brunnen, ja, wo wir gesagt haben, Gott nutzt diese menschliche Beschaffenheit, die Sünde, auch dazu, dass sein Plan in Erfüllung geht. Auch wenn er das nicht gut heißt. Er gebraucht die Liebe des Vaters und den Gehorsam Josefs, so hat Jörg uns in einer Predigt aufgezeigt, dass er sich aufmacht zu den Brüdern, dass sie sich überhaupt erstmal treffen. Auf dem Weg, und ich finde es immer noch erstaunlich, warum die Bibel das beschreibt, Josef hat sich verirrt. Irgendein fremder Mann kommt und er wusste auch noch Bescheid, was mit Josefs Brüdern war, wo sie hingegangen sind. Zufall? Ich überlasse es euch. Die Zisterne war leer. Ja, es gab viele Zisternen, wo Wasser drin war, aber es wurde genau diese eine Zisterne auserwählt, die leer war. Judah, er hat diesen Plan ermöglicht überhaupt, dass Josef verkauft wurde und nicht sterben musste in dem Loch. Und die Karawane nun, die war schon länger auf dem Weg. Es fügt sich alles zusammen. Josef kommt zu Potiphar. Dort erlebt er erstmal gewissermaßen einen Aufstieg. Er hat viel gelernt, was es bedeutet, zu verwalten, zu managen, was er später brauchen würde. Im Gefängnis ebenso. Er war Gefängnisaufseher gewissermaßen, gleichzeitig Gefangener. Er lernt das ganze Handwerkszeug, was er brauchte, um dann in diesen 7 Jahren nach dem Träumen des Pharaos die Hungersnot vorzubereiten und dann gut zu verwalten. Und dort wird es alles zusammengefügt. Dort sieht Josef seine Brüder wieder. Und das alles mit dem Ziel, dass ein großes Volk am Leben bleibt. Dass die Sippe nach Ägypten kommt und, das habe ich versucht auch nochmal hier zu skizzieren, was wir gerade gelesen haben, dass dann dieser Umzug stattfindet, dass sie dort am Leben bleiben können in Ägypten und dass das, was vorher schon gesagt wurde, Knechtschaft, 400 Jahre lang in Ägypten und große Rettung, große Befreiung von Gott geplant ist. Ist das alles Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben einen souveränen Gott. Ein Gott, der sein Wort aussendet und es erfüllt sich. Und es hat sich erfüllt. Und das können wir daran nachlesen. Die vollständige Versöhnung ist nur ein ganz kleiner Teil da. Aber sie führt weiter. Sie führt dazu, dass Gottes Plan marschiert. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Jeden Moment in unserem Alltag dürfen wir uns davon prägen lassen. Und dafür brauchen wir die Erinnerung, weil wir vergessen. Er hat Zweck und Ziel für dich. Er denkt weit größer. Seine Wege und Gedanken sind weit höher als unsere Wege und Gedanken. Seine Weisheit, seine Liebe und Macht ist weitaus erhabener und reichlicher, als wir das nur im Ansatz uns vorstellen können. Und so dürfen wir heute ein Stück weit des Wesens Gottes kennenlernen. Gottes Souveränität, seine Führung, die zum Ziel kommt. Und Gott ist mehr als unser Trainer. Er hat mehr als nur eine Taktik für dein Leben. Er hat den großen Masterplan, in dem er alles mit einberechnet hat. Alles, was er will, ist, dass du ihm vertraust und ihm gehorsam bist. Dass du ihm vertraust und ihm gehorsam bist. Du kannst Gott ganz vertrauen. Und das zeigt uns diese große Geschichte bei Josef. Josef war Gott gehorsam. So darf ich dich aufrufen. Vertraue diesen großen Gott. Staune darüber, was er aus deinem Leben macht, wenn du gehorsam seinen Weg gehst. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von dem Prediger Charles Henry McIntosh. Hat nichts mit Apple zu tun. Mein Prediger, und er fasst das Ganze auch nochmal, finde ich, in schöner Art und Weise zusammen. Er sagt: Unwichtige und wichtige, günstige und ungünstige Umstände müssen zur Erfüllung der Vorsätze Gottes mitwirken. Gott steht hinter den Kulissen und er hält alle Fäden in seiner Hand. Er lässt zur richtigen Zeit den Mann seines Ratschlusses hervortreten. Gott steht über allen Umständen. Er kann alles zu seiner Erfüllung und zu seiner unergründlichen Absichten benutzen. Wie glücklich sind wir, in allen Dingen die Entwicklung der Ratschlüsse unseres Vaters im Himmel verfolgen zu dürfen. Und wie wohltuend ist die Gewissheit, dass er als unumschränkter Machthaber über alle Werkzeuge verfügt und dass Engel, Menschen und Teufel unter seiner Gewalt stehen, aus seinem Belieben zur Ausführung seiner Vorsätze dienen müssen. Dies alles sehen wir deutlich in diesen Kapiteln. Gott tritt in das Privatleben eines heidnischen leibwachen Obersten, Potiphar. Er besucht das Haus eines heidnischen Königs, den Pharao, ja dessen Lagerstätte, und lässt dessen Träume zur Entwicklung seiner Pläne beitragen. Wir sehen, dass nicht nur einzelne Personen und deren Verhältnisse zur Erreichung der Ziele Gottes benutzt werden, sondern Ägypten und die umliegenden Länder müssen nach seinem Ruf auf dem Schauplatz erscheinen. Die ganze Erde wird durch die Hand Gottes gewissermaßen zu einer Bühne, auf der die Herrlichkeit und Größe des von seinen Brüdern Abgesonderten entfaltet wird. Das sind die Wege unseres Gottes. Und er sagte, und ich hoffe, dass wir das alle erleben und erfahren, es ist eine der schönsten Erfahrungen für den Gläubigen, die wunderbaren Taten seines himmlischen Vaters zu sehen. Auch in deinem Leben, auch mit dir wird er ans Ziel kommen. Das ist dein Gott. Amen.